Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 3 in diesem Februar. Der dritte Kandidat ist da und hat ein ganz großes Item mitgebracht. Vielleicht das 01. Alt. Item 01 Old. David ist heute da und hat uns ein schönes Thema mitgebracht. Möchtest du dich gleich mal vorstellen?
Genau, ich wollte gerade sagen, wir werden jetzt in der Folge bei David bleiben. Grüßt euch, auch alle, die jetzt zuhören. Ich bin langjähriger Magic-Spieler. 2010 habe ich das Ganze angefangen und jetzt auch sehr viel mit Commander gemacht, die letzten 5 oder 6, ja eigentlich schon 7 Jahre fast. Auch in der Corona-Zeit habe ich tatsächlich auch ein paar Decks erstellt über solche Freelancer-Portale und freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Und das Thema ist heute tatsächlich alles rund um Budget und wie man das Ganze bastelt. Ja, Freddy, ich wollte nichts vorwegnehmen.
Ja, genau. Deswegen hat es auch heute so ein billiges Intro gegeben von mir.
Hey, Budget heißt auch, dass da richtig viel Geld reingehen kann. Das heißt, genau. Wir hätten auch ein Blattgold überzogenes Intro mit Lasershow haben können.
Wir reden also um günstig und vielleicht nicht billig.
Ja, das ist so immer die Frage. Also, was ich tatsächlich bei vielen mitbekomme, es wird immer über Budget geredet, aber es wird nie konkret gesagt, okay, ab wann ist denn zum Beispiel die persönliche Grenze oder wo kategorisiert man das ein? Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal bei den Karten hingehe, wäre für mich jetzt persönlich, wo ich sage, also jede Karte unter 1 Euro wäre jetzt für mich Budget. Was sagt ihr dazu?
Also, bevor wir jetzt in die Debatte einstreiben, vielleicht für ein bisschen mehr Euro kann man sich ja vorher nochmal schützen, weil vielleicht hat man ja ein paar teure Karten auch in ein Budget-Deck. Und damit könnt ihr falls uns zum Beispiel mit so Ultimate Guard Sleeves, von denen wir gesponsert sind, kaufen.
Die auch so
Cortex Sleeves. Genau. Nicht billig. Dann haben wir noch, jetzt noch die Premium Katana Sleeves und mega geile Deckboxen. Also großer Fan von den Ultimate Guard Produkten. Super froh, dass wir davon gesponsert sind, dass wir ein Teil der Familie sind.
Ja, das ich sehe schon, der Freddy macht das richtig gut. Ich habe tatsächlich auch 2 Beine hier rumkleben von Ultimate Guard. Kann ich nur empfehlen. Der eine macht es jetzt schon seit 10 Jahren tatsächlich und er hält noch.
Ja, das ist doch mal. Weißt du, da braucht man eigentlich gar keine flashy Werbung, wenn man so Produkte hat, von denen man weiß, okay, das habe ich halt schon ewig. Das werde ich wahrscheinlich noch haben, bis ich aufhöre, Magic zu spielen. Aber was soll ihm passieren? Außer, weiß ich nicht, ein Laserangriff.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob die auf Laser getestet werden. Das könnten wir vielleicht mal nachfragen.
Genau. Also, willkommen zum nächsten Update. Wenn es meinen 4 hochenergetischen blauen Lasern das nächste Mal nicht standhält, dann brechen wir die Sponsorship ab, ne?
Woher hast du diese Laser, Freddy?
Hör auf damit, Fragen zu stellen.
Okay, wir wollen Freddy nicht in den Knast bringen. Aber wir wollen über Budget heute reden.
Die sind ja über mein Budget. Hey! Genau. Du hast jetzt, und damit nochmal danke an Ultimate Guard und dann gehen wir eben zur Folge. Du hast gesagt, eine Karte unter einen Euro. Wenn, ich sag's aber so, wenn 100 Karten 99 Cent kosten, dann bin ich ja auch bei 99 Euro.
Ohne Versandkosten also, tatsächlich, ja.
Genau, und vor allem, das ist ja auch nochmal was reinhaut, wenn man es eben online bestellt, was da für Versandkosten dazukommen. Deswegen bin ich bei so einem Budget, eine direkte Euro-Grenze zu setzen, selten der Freund davon. Weil eine Sache, die halt Budget-Decks, oder was für mich Budget ist, ist, dass man das Beste aus dem Geld, das man ausgeben möchte, macht.
Ja, ich muss dazu sagen, ich bin bei Staples, also nicht super wertvollen Staples, jetzt für allerhöchstes Powerlevel, irgendwie Rhystic Study oder sowas. Da stört's mich schon immer ein bisschen, wenn ich mir denke, okay, das muss halt in mein Deck rein. Und ab einem gewissen Punkt muss man ja auch sagen, sind die Alternativen dann einfach nicht mehr so richtig geil. Und da stört's mich dann schon, deswswegen bin ich auch immer froh, wenn jetzt in allen Precons und so Swords to Plowshares, was weiß ich, was alles drin ist, weil da kriege ich wenigstens mein normales Removal, kann mir noch andere Karten rausziehen und muss mich da nicht ärgern, weil das ist wirklich was, also da kommt in mir so der Pfennigfuchser durch. Ich möchte eigentlich für so Selbstverständlichkeiten ganz, ganz wenig Geld ausgeben, weil ich eigentlich eher drauf gehe, dass ich sage, okay, ich möchte nur so und so viel insgesamt dafür rauswerfen und dafür möchte ich mir halt irgendwelche coolen Sachen kaufen, wie Valakut oder sowas. Und dann möchte ich halt nicht das nicht machen können, weil ich mir 4 vollkommen obligatorische Staple Removals kaufen musste.
Ja, also das Phänomen kenne ich tatsächlich auch, vor allem gerade, wenn man eben eigentlich möchte, dass alle Karten auch wirklich physisch da sind und eben nicht 10-mal aus dem Drucker rauskommen. Das ist immer so das große Problem. Was mir auch selber aufgefallen ist, ich habe auch mal spaßeshalber für 10 Euro Commander-Decks gebaut, also wo wirklich die Karten nur 2 oder 5 Cent kosten. Da ist aber die Dichte an Karten oder auch die Spielbarkeit des Decks dann irgendwann mal grenzwertig. Wir kennen es vielleicht auch von sage ich jetzt mal, USA-Content-Creatern. Ich glaube, Commander Squatter heißt der Kollege. Mhm. Ich möchte da gar nicht so viel von vorwegreden, aber der sagt auch immer, er baut die, oder ist auf jeden Fall in den Videos, er baut die krassesten Decks für $20, $30, $40. Und dann siehst du die Deckliste und du weißt ganz genau, wenn ein Boardwipe ist oder die eine Karte entfernt wird, dann ist das Deck komplett nutzlos. Und das ist das Problem, was ich bei Budget tatsächlich habe. Aber Freddy, da gebe ich dir komplett recht. Also angenommen, man sagt, okay, man möchte sich eben nur Karten für unter 1 Euro holen, ist es teilweise schon teurer, als wenn man sich einfach ein funktionierendes Deck bauen würde, was, sage ich jetzt mal, so bei Precon-Niveau ist. Zumal man sagen muss, diese ganzen Precons, die wir jetzt auch in den letzten 2 Jahren bekommen haben, die sind teilweise richtig stark. Das ist kein Vergleich mehr zu, ich glaube, 2011 kamen die ersten raus.
Ja. Oh, ich meine, sogar 2018 waren ja die Precons noch ziemlich nochmal echt einen Schritt runter, aber die letzten Jahre, vor allem mit so Premium-Precons, also das sind nicht die Commander Masters Precons, aber ich meine, sag jetzt doch mal die Battle for Baldur's Gate Precons, die 4, die waren ja zum Beispiel auch richtig gut, alle 4. Und auch wenn ich damals das Ghoul-Deck ein bisschen gebasht habe in unserer Folge, es liegt ja nicht daran, dass die Karten individuell nicht gut waren, sondern dass ich halt das Deck dahinter nicht wirklich gesehen habe und mit den leichtesten Änderungen, die man eben zum Beispiel auf einer Budget-Base machen kann, weil ich sage mal, ein Upgrade für 10 Euro hat das Deck auf einmal wahnsinnig viel besser gemacht.
Ja, das stimmt. Weil da muss man halt sagen, also da wäre man dann ja quasi bei 50 Euro in den allermeisten Fällen, weil man muss ja das Precon kaufen und dann nochmal 10 Euro drin, da würde man ja sagen, okay, mein Deck kostet 50 Euro im Großen und Ganzen. Und bei Precons ist halt immer noch so das Ding, finde ich, also ich mag das deshalb, wir müssen da nicht ewig drüber reden, ich mag die nur deshalb, weil kosten nicht die Welt im Vergleich und die senken ja dann das Budget, das ich für zukünftige Decks brauche, weil tatsächlich kriegt man ja, und das können wir später vielleicht nochmal drüber reden, kriegt man ja so einen Vorrat an Dingen und eventuell hat man dann halt auch mal für eine sehr abwegige, komische Deckidee einfach mal 50% der Sachen schon da und muss eben nicht alles nachkaufen. Das heißt, ja, manchmal ist es ganz nett. Also ich bin auch Fan davon, gezielt einzukaufen. Manchmal kann es schon ganz nett sein, wenn man einfach so einen Korb kauft, in dem jede Menge Zeug drin ist und dann legt man erstmal 50-60% davon weg, wenn man wirklich hart umbauen will. Und behält es für später, weil ich sag mal, das ist ja das Coole an Commander. Man kann wirklich mit fast jeder seltsamen Nischenkarte irgendeine Idee umsetzen, die dann hoffentlich jemand anders am Tisch und man selber cool findet.
Das stimmt, ja. Also was mir nur aufgefallen ist, wenn die Precons sehr spezifisch werden, also zum Beispiel das, was du auch gemeint hast, Freddy, mit den 4 Baldurs, Battle for Baldur's Gate, das sind aber so witzige Namen, da muss ich mir mal schauen, dass ich mich nicht verspreche. Aber da war zum Beispiel die Party-Mechanik im Vordergrund oder Goat zum Beispiel. Und auch was wir jetzt bei Commander Master hatten, Slivers zum Beispiel. Also angenommen, du möchtest nie wieder Slivers spielen, sind da jetzt halt in der Regel keine Karten mehr für weitere Decks dabei. Ja. Aber zum Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel, weil ich habe mir damals also sehr viele Precons, also ich habe mir alle angeschaut. Und Reap the Tides war damals, ich glaube, nur 20 Euro und so. Der Commander an sich, ich kann vielleicht mal kurz drauf eingehen und danach springen wir wirklich von den Precons weg. Für 4 farblose, ein blaues, ein grünes. Du kannst zusätzlich Land spielen und immer wenn du ein Land legst, kannst du eine Karte ziehen. Und dieser Commander war so prädestiniert dafür. Du konntest, also Magic Chibi hat das Deck auch immer einfach geupgradet. Du konntest da wirklich einfach für 10 Euro Karten ein bisschen austauschen, die Mana-Base ein bisschen niedriger machen und du hattest so ein starkes Deck und wenn du es nicht mehr brauchtest, gut, die Simic-Karten sind eh generisch meistens gut, konntest du gefühlt 20 Karten dann für was anderes verwenden. Also das wäre jetzt ein sehr gutes Beispiel von dem Precons, wo man wirklich sagt, da konntest du es einfach komplett austauschen, ja, für was ja. du möchtest.
Genau. Und deswegen gehen wir jetzt halt mal zurück, so was ist eigentlich so eine sinnvolle Definition von Budget, weil ich sage mal, an den Euro-Wert das direkt zu messen, ist jetzt halt nicht unbedingt das Beste, aber ich würd einfach mal in den Raum werfen und ich weiß nicht, ob ihr da mit d'accord seid, es ist das Bestmögliche aus dem Geld zu machen und damit meine ich halt auch, dass die Kosten-Nutzen Ratio stimmt. Also ein Souls to Plowshares kostet vielleicht 1,50 Euro. Aber aus den 1,50 Euro bekomme ich nie einen besseren weißen Removal. Zum Beispiel für mich würde es immer noch eine als Budget-Karte zählen. Hingegen, ich sage mal, was wäre eine teure weiße Removal-Karte, die so ein bisschen eine Nische bedient? Oder eine allgemeine teure weiße Karte? Eine Smothering Tithe. Das sind 30, 40 Euro. Bekomme ich da auch 30, 40 Euro Wert raus? Und da sage ich halt, das ist ein klares Nein. Die Karte ist gut, die Karte ist keine 30 Euro gut.
Ja. Ist ein guter Punkt, da würden wir dann auch wieder ansprechen, einzelne Karten und wann sie gut sind, weil zum Beispiel Smothering Tide ist das beste Beispiel, ist eigentlich theoretisch für 4 Mana erstmal Do Nothing. Und sobald jemand oder eine Spielgruppe mehr Interaktionen rennt, ist die Karte jetzt auch nicht so unbedingt gut und bei Swords to Plowshare haben wir halt, das war jetzt auch eine witzige Falle geworden, Freddy. Mir fällt jetzt nämlich auf Anhieb kein Removal in Weiß sein, was besser ist als Swords to Plowshare, ja.
Ja. Aber es gibt auch, aber Path to Exile ist, Path to Exile war eine lange Zeit eine 7-Euro-Karte. War die damals in einem Budget-Deck 7 Euro gut? Ja, nicht im Vergleich zu Swords to Plowshares, die damals nur zwei gekostet hat.
Das ist eine gute Frage. Da würden wir jetzt auch wieder das Problem aufmachen. Angenommen, du bist wirklich nur mit einer Farbe unterwegs, dann hast du nämlich die Problematik, dass du nicht auf andere Farben zurückgreifen kannst. Wenn ich jetzt zum Beispiel, sag ich jetzt mal, man kann Budget 4- oder 5-farbig oder sogar 3-farbig, man kann auch entspannt 2-farbig anfangen, aber wenn es gibt mittlerweile echt genügend Länder, die beide Basic Land Types haben und man hat auch genügend grüne Karten jetzt mittlerweile, also Three Visits war auch damals, ich glaube Port of Three Kingdoms kam die Karte raus, war auch 12, 20 Euro so in der Richtung, die kostet jetzt auch Gott sei Dank recht wenig. Kann man sich diese Budget Mana Base dann gut aufbauen und dann habt ihr halt den Vorteil, ihr könnt dann beliebig viele günstige oder preiswerte Removal Spells dann reinpacken, wohingegen, wenn ihr sagt, ich spiele jetzt nur Mono Weiß, dann ist man teilweise, also nicht gezwungen, aber Swords to Plowshare ist halt faktisch gesehen mit dem Exile-Spell einfach extrem gut. Und wenn man jetzt sagt, okay, man möchte nicht mal die 1,50 Euro dafür ausgeben, dann wird es schwierig, da Alternativen zu finden.
Definitiv. Das ist ja immer so, also, ja, auch wenn man sich einfach mal die allgemeine, also worauf man sich, glaube ich, generell, also Budget gibt es ja nicht nur, also Budget gibt es ja nicht nur bei Commander-Decks. Es gibt halt manchmal gute Gründe, wie alle Leute, die Budgetverantwortlichkeit haben, dass man sagt, okay, an der Stelle wird es halt teurer, weil, um jetzt ein Nicht-Magic-Beispiel zu nehmen, weil wir dafür den Geisten-Cutter diesseits des Rio Grande kriegen und dann das Ergebnis entsprechend prozentual so und so viel cooler wird, da muss man halt gucken, ist es, wie Freddy gesagt hat, ist es mir das wert, vielleicht, dass ich auch dann meinen Fünfer über meinem Budget-Ziel drüber lieg, um wieder zu Commander zurückzukommen und dafür aber halt was hab, wo ich zum einen sagen kann, okay, das ist mir vielleicht auch, das werde ich lange brauchen, das werde ich für alle möglichen Dinge benutzen können und darf man nicht vergessen, man spielt ja auch um Spaß zu haben. Es kann schon mal sein, also ich mache das zumindest so, dass wenn ich jetzt eine Karte unbedingt haben wollte, weil ich weiß, das ist einfach, und wenn ich die nur dreimal spiele in meinem Leben, habe ich dreimal die beste Zeit, dann kann ich die mir ja zulegen. Spoiler, das sind nie irgendwie über 100 Euro Karten bei mir, das sind meistens irgendwelche Boros Legendaries, die selten über diese ganz hohen finanziellen Hürden kommen. Aber man muss, also das ist nicht das große ausschlaggebende Faktum bei Budget, aber manchmal gibt es auch einen emotionalen Faktor und der kann genauso dazu beitragen, dass man mal 2, 3 Euro oder 5 mehr bezahlt als der harte spielmechanische Faktor, wie ihr gerade schon gesagt habt, okay, es gibt hier gerade nichts Besseres oder ich möchte mir das vielleicht anschaffen, weil ich mache jetzt ein dreifarbiges Deck, aber ich habe irgendwie schon ein vierfarbiges im Kopf oder so und dann hole ich mir halt ein Triome, weil das kann mir später nur nützen.
Genau. Und ich glaube, du hast jetzt gerade nämlich eine wichtige Sache angesprochen. Triomes kosten 9 bis 13 Euro. Aber ich würde zum Beispiel behaupten, Triomes, die, wo alle drei Landtypen drin sind und die du mit den meisten Effekten holen kannst, die dir das Mana für mehrere Deckarten fixen können, sind tatsächlich ihren Preis wert. Also ich glaub tatsächlich, auch wenn du da eine 13 Euro Budget hast für das Land, bevor ich mir einen Steamvents kaufe, also einen Shockland oder einen Fetchland oder irgendwas, würde ich mir erst das Triome zulegen, wenn ich in drei Farben sein möchte, weil das kann ich für jedes dieser drei Farben-Decks in der Zukunft verwenden. Und das kann mir hat tatsächlich die Möglichkeit, viele Budget-Karten, die nur 20 Cent kosten, 30 Cent kosten, 5 Cent kosten, tatsächlich so gut zu machen, dass sich diese 13 Euro auf 6 Karten im Deck aufteilen. Also,
ich meine, wenn wir es... Ja, ich wollte jetzt nichts vorgehen. Ich bin einfach nur mal, wenn wir es rationalisieren, weil ich es zum Beispiel auch in meinen Deckbaus damals auch hatte, wenn ich Handkarten habe, die ich aber nicht spielen kann, weil ich die passende Farbe nicht habe, dann kann man Karten reinbasteln, wie man will, aber das würde nicht funktionieren. Deswegen, das mit den Triomes ist ein guter Punkt. Was ich bloß immer richtig unschön finde, ist, dass eben getapptes Land ist. Also ich bin da immer ein bisschen gebrandmarkt. Klar, man kann es raussuchen, man kann es cyclen, das sind mega gute Effekte. Aber ich zum Beispiel würde wahrscheinlich so ein Shockland priorisieren. Finde ich jetzt ganz interessant.
Hm. Kommt ein bisschen drauf an, finde ich. Also wofür du es halt jetzt machst. Wenn ich mir jetzt wenn ich sagen würde, ich möchte einfach gern mit einem Budget von 100 Euro mein Boros Power Level erhöhen, würde ich mir auch alles holen, also oder generell zweifarbig, finde ich, bin ich auf jeden Fall bei dir, da würde ich immer sagen, okay, baller rein das Shockland, weil das kann dir halt einfach mal einen Zug bringen, wo du schneller bist und manche Decks brauchen das sehe ich vollkommen ein. Aber ja, bei dreifarbig bin ich bei Freddy, das macht meistens nicht so viel aus. Ein bisschen muss man damit rechnen, das ist noch ein Thema für eine andere Folge, dass dadurch, dass Commander ja auch eine soziale Komponente hat, wird man ja meistens, wenn man langsam ist und man jetzt nicht, das dreifarbige Äquivalent zu Yuriko am Start hat, wird man ja nicht sofort getargetet. Also ein bisschen muss man ja sehen, dass manche mechanischen Pferdefüße der soziale Anteil von Commander auch wieder aufwiegt. Aber das ist jetzt wirklich nur, weil das könnte man mal ganz anders besprechen, weil eigentlich ist es ja ein bisschen leechen am guten Willen der anderen. Aber ja, also bei zweifarbig wäre ich immer dabei. Zweifarbig und getappt ist so eine Sache. Das ist ja auch wie dann Alpine Meadow oder sowas. Also diese getappt reinkommenden Snowlands, die haben ja auch beide Basic Land Types. Aber da merke ich schon auch selber, bei zwei Farben, da möchte ich eigentlich nicht, dass es getappt reinkommt. Aber drei Farben, es kann auch ganz persönlich sein, kannst mich auch korrigieren, David, wenn du das anders siehst. Also für mich ist drei Farben eben ein bisschen gemütlicher am Start meistens, aber da brauche ich halt eine sehr solide Mana Base und da würde ich dann immer das Triome nehmen.
Fand ich auf jeden Fall, also ist guter Input, vor allem man muss sagen, die sozialen Aspekte darf man echt nicht unterschätzen, zumal ich sehr komische Decks teilweise spiele, also Decks nur mit weißen Rändern, nur mit alten Karten und das ist dann auch tatsächlich ein sehr sozialer Aspekt. Die sind auch tatsächlich budgetmäßig gebaut, aber da sagen auch viele oder sind halt eher entspannter unterwegs, auch wenn getappte Länder reinkommen oder wenn die Karten nicht so stark sind. Das ist wichtig, ja, es ist ein guter Punkt, ja.
Ja, nee, ich bin ja auch grundsätzlich gegen Gates und so. Ich sehe aber den Wert von Triomen insbesondere deswegen hoch, weil ich sag mal, man kauft sich ein Ketria-Triom und ein Indata-Triom. Und schon sind all deine Ich-Fetch-auf-Forest-Karten Five-Color-Fixing in ein Five-Farben-Deck. Und das teilt sich halt, ich sag mal, das Budget teilt sich halt komplett auf. Wenn ich jetzt mir einen Shockland kaufe, ich sage mal, einen Golgari-Schock und einen schwarz-weißes Schock, Und dann möchte ich irgendwann mal die Decks umbauen und ein Dreifarben-Deck bauen, dann habe ich den Wert nicht. Dann teilt sich das nicht auf. Also so ein Triom zahlt sich nicht nur in einem Deck aus, es zahlt auch in der Zukunft Dividende. Sage ich einmal. Weil wenn ich das Deck wechsle, kann ich mit den dreifarbigen Decks halt auch sehr leicht höher gehen, während ich sage mal einen Shockland, das nicht grün ist, meistens, wenn ich die Farben erhöhe, irgendwann untergeht oder an Wert verliert.
Würdet ihr denn sagen, also ich habe mir das in Vorbereitung auf die Folge gedacht, egal wie hoch man das Budget setzt, also jetzt mal abgesehen, wenn man sagt 5 Euro, da hat man nicht so viel Spielraum. Da kann man sich ab einem gewissen Schwellenwert nach unten, kann man einfach, muss man sagen, da ist der Spielraum nicht mehr so groß, dass man sagen kann, ich habe jetzt genug Beinfreiheit, um große philosophische Überlegungen anzustellen. Aber von so 50 bis 100 finde ich schon, wenn man da immer mindestens die Hälfte in die Mana-Base reinsteckt, dann hat man, finde ich, immer noch genug, um sich dann ein paar sehr coole Karten zu holen für den restlichen 50%. Und da sind wir nämlich an dem Punkt, das hast du, glaube ich, vorhin kurz angerissen, David, zum Beispiel Commander's Quarters. Viele von diesen Karten, wenn du die auf eine extrem gute Mana-Base draufsetzt, dann rocken die natürlich trotzdem die Hütte, weil dann ist es auch relativ wurscht, dass die vielleicht ein bisschen mehr kosten, dass sie ein bisschen farbschwieriger sind oder so, weil du hast halt nicht wie in vielen Precons darunter dann so ein elendig grütziges Mana-Base-Gerüst stehen, sondern du kannst wirklich immer was spielen. Und das macht ein Deck halt direkt viel gefährlicher, hast du ja auch gesagt, wenn du Sachen auf der Hand hast und du kannst sie nicht spielen, ist ja auch wurscht, wie teuer oder günstig die waren. Deswegen ist für mich immer so, okay, also wenn man wirklich ein bisschen Geld ausgeben will, versuche ich auch immer selber, so, es ist trotzdem immer noch unvernünftig, aber in der Vernunft von Magic the Gathering versuche ich immer vernünftig zu sein und mir so ein paar Sachen wie zum Beispiel ein Triome oder dann mal ein Shockland oder so zu kaufen und dann kaufe ich mir noch irgendwas, wo ich sage, okay, das ist der heiße Boris-Scheiß der Saison, den möchte ich unbedingt spielen, aber der funktioniert jetzt auch besser, weil ich weiß, dass das in meinem Deck, dass es einfach läuft und ich nicht wieder zwei Züge da sitze und nur fucking Ebenen spielen kann.
Ja, es ist das Budget, stimmt, ja, auch eine Sammlung aufzubauen.
Ja.
Es ist aber auch immer noch so eine Sache, da hast du jetzt auch wunderbar gesagt, ich finde auch teilweise macht es einen Unterschied, ob man 10-mal mit einem Deck verliert, was man nicht mag und wo man sich ärgert, weil man nur irgendeine Liste kopiert hat, oder man verliert 10-mal mit dem geilen Boris-Scheiß, hat aber sehr viele witzige Sachen gemacht. Das ist immer noch was, wo ich sage, das macht den Charme teilweise aus. Und bei Budget-Decks, also wo ich jetzt immer gelandet bin, ist so ungefähr bei 100, 150 Euro inklusive Versand, zumal ich habe halt noch ein paar Karten jetzt rumfliegen über die Jahre. Und was ich auch noch vorwegnehmen kann, auch bei Budget-Decks, man muss halt immer schauen, was man mit dem Deck erreichen möchte und wie gut man die Decks baut. Weil ich kann jetzt zum Beispiel, ich weiß bei euch beiden, ihr könnt für 50 bis 100 Euro halt extrem geniale Decks bauen. Wobei, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, wenn ich jetzt jemanden habe, der erst seit einem Monat spielt und der keine Karten an sich kennt, dann ist natürlich ein Precon 1000-mal besser und der würde sich dann eher schwer tun. Der würde sich jetzt wundern bei unserer Restriktion, das ist immer so noch so eine Ansichtssache, aber generell bei Budget kann man echt viel rausholen, man muss halt bloß auch darauf achten, das habe ich jetzt zum Beispiel viel gemerkt, wenn ich kein Grün spiele, dass ich genügend Kartenzieheffekte habe, dass ich jede Runde garantiert ein Land legen kann. Das ist nochmal, würde ich sagen, noch so eine Challenge unter sich, also Budget und dann noch das Thema ohne Grün spielen. Wie seht ihr das?
Ja, ich meine, Grün leiht sich halt extrem viel in die Budget, in Budget-Bereich, weil es zum Beispiel Staples, die halt trotzdem 2-3 Euro kosten, Signets und sonstiges, ersetzen kann durch viel günstigeren Ramp. Also das ist eine Sache, die Grün immer haben wird, dass das so viel Alternativen hat zu den Mana Rocks, zu den... Wir denken die nicht als teure Karten, aber ich sag mal, wenn man 8 Ramp-Pieces, die Artefakte sind, im Deck passt, dann ist es halt trotzdem 16 Euro. 16 Euro von einem 50-Euro-Budget ist halt doch ein Haufen. Während Three Visits mittlerweile, Nature's Lore und das ganze Zeug halt, Utopia Sprawl jetzt erst seit kurzem mit Eldraine Reprint und so, das sind halt jetzt nur 5 Euro. Und diese restlichen 11 Euro kann man halt dann ein bisschen in höherwertige Karten investieren. Aber ich glaube, das ist gar nicht der größte Draw an ein Budget-Deck oder der größte Unterschied, weil ich habe mehr, viele der besten Budget-Decks, die ich bis jetzt gebaut habe, hatten gar kein Grün. Aber die haben sich halt einer dedizierten Strategie bedient, also einen Fokus. Und ich, das Wichtige ist immer, was ich denke an ein Budget-Deck, was häufig eine Falle ist, wo Leute reintappen, wenn sie Budget-Decks bauen, ist, spielt keine schlechten Karten. Also, ich habe zum Beispiel mein Aesir und Ardenn-Deck, habe ich damals den Archon of Emeria und Rule of Law gespielt. Jeder darf nur noch eine Karte spielen. Das ist ein Weg, wie ich zum Beispiel mit einer niedrigeren Mana-Base, ohne die ganzen Rocks und so, das Spielfeld gleich machen kann. Das ist ein Stacks-Effekt. Das ist sogar ein sehr mächtiger Stacks-Effekt, weil jeder Spieler nur noch eine Karte pro Runde spielen kann. Aber die Leute müssen das erste Mal beantworten und in der Zeit kann ich meine Kreaturen ausrüsten, mein Board aufbauen und Zeit bauen. Und ich spiele keine schlechte Karte.
Ja, das ist so ein bisschen, ich muss gerade ein bisschen überlegen, wie ich so für mich eine schlechte Karte erkennen würde, weil ich habe ja auch, also ich habe ja 2017 dann wieder richtig angefangen mit Commander, aber ich glaube, wenn man selber, und das ist auch für Neulinge, man ist ja sehr schnell immer im Goldfischen, Decktesten, passend zur letzten Folge mit den Homebrew-Decks, wenn man dann selber da sitzt, muss man ehrlich sagen, wenn man eine Karte vor sich hat und man sieht die bei Card Market oder sonst wo irgendwo und denkt sich, ja, okay, also die wäre, glaube ich, ziemlich geil, wenn ich das draußen habe und dann macht der Gegner das, nachdem er das gemacht hat. Dann kannst du die eigentlich direkt, also entweder tust sie gar nicht in den Warenkorb oder tust sie wieder raus, weil das ist halt, also selbst wenn die nur einen Cent kostet, die wirst du halt, die kannst du nicht brauchen in diesem Deck. Das würde ich allerhöchstens, würde ich die noch irgendwo reintun, wo ich mir sage, wenn ich am Ende noch Geld übrig habe und ich finde die sehr, sehr lustig, würde ich die reintun, weil ja, es gibt bei vielen Karten einen Grund, warum die nicht so nachgefragt sind. Bei manchen ist es einfach, bei manchen ist es vernachlässigbar, finde ich. Also es gibt manche Karten, die sind durchaus, die kennen einfach nicht genug Leute, aber die sind trotzdem cool, die kosten aber auch nicht so viel. Zum Beispiel der weiße Removal Unexpectedly Absent für X und 2 Weiß.
Yeah, ich hab grad dran gedacht.
Der ist richtig cool, aber das ist, sehr viele Leute kennen den nicht und sind überrascht, aber er sagt, man darf ein Non-Land Permanent in die Bibliothek des Besitzers zurücklegen unter die X obersten Karten. Das kann ja auch keine sein, dann ist es halt wieder oben. Und es ist trotzdem, also das visiert ja das, was wir mit Generous Gift, was dann alle so geil fanden, ja, endlich gibt's quasi Beast Within für Weiß. Das ist ja sowas in der Art und das hat natürlich, man kann es wieder ziehen, es ist nicht kaputt, blub und bla, aber das ist jetzt was, wo ich sagen würde, die Karte ist günstig, weil die auch unter anderem keiner kennt oder so gut wie niemand kennt, aber dann gibt es halt Sachen wie Condemn, das im Grunde wie Swords to Plowshares ist, aber nur bei angreifenden Kreaturen, das ist auch noch okay, aber das hat, da würde ich sagen, hat es eher einen Grund, warum das halt günstiger ist.
Genau. Und jetzt wollte ich nämlich, ich habe nämlich gerade wortwörtlich Unexpectedly Absent rausgesucht, weil in den Shownotes steht eine Karte wegen Tutoren drauf. Muddle the Mixture. Eine 2 ja. Weiße Karte, Instant, Counter-Target, Instant or Sorcery Spell.
Also ein zwei Blau, aber genau. Ansonsten, also zwei Weiß wäre krass, ja.
Genau, 2 Blau, tut mir leid. Und es hat Transmute für 1 und Doppelblau. Du kannst diese Karte discarden und dann deine Bibliothek nach einer Karte mit den gleichen Mana-Value wie diese Karte suchen. Also eine 2-CMC-Karte. Was eben dann zum Beispiel auch ein Teil des Removal-Pakets sein kann, weil es ist auf der einen Seite ein Counterspell, aber wenn man es braucht, kann man eine Karte wie Unexpectedly Absent in sein Deck packen. Und dann kann diese Karte nämlich zum Beispiel im Endstep von einem Gegner transmutiert werden. Man holt sich die Unexpectedly Absent und hat dann den Removal für seinen Zug. Oder wenn man genug Mana offen hat oder sogar eine Ramp-Strategie spielt. Weil es muss nicht der Swansong sein, der 6, 7 Euro kostet. Wenn man diese, das sind zwei, ich habe jetzt hier 2 gute Karten, die dann proaktiv werden zusammen. Also Unexpectedly Absent plus Muddle the Mixture ist aber mal ein sehr gutes Budget-Paket, das mehrere Arten von Removal abdeckt. Also es ist ein Counterspell und es ist Removal in dem Fall.
Ich finde, was da jetzt auch reinspielt, was vielleicht so der Überbegriff ist, wo man es zusammenfassen kann, Karten ziehen, Interaktion und Mana Ramp oder Fixing, das sind so die drei Key-Komponenten, an denen man auch bei Budget nicht vorbeikommt. Und da muss man halt sagen, man braucht noch irgendeine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Egal, wie man die Decks aufbaut, diese Komponenten braucht man halt.
Ja. Und du hast noch eine andere Karte genannt, wo ich denke, man kann es zum Beispiel sehr gut erkennen, was eine gute Karte ist und was eine schlechte Karte ist. Muddle the Mixture und versus den Diabolic Tutor. Muddle the Mixture ist immer noch kostengünstig. Es ist immer noch ein 2-Mana-Counterspell, der dann auch als Tutor dienen kann und einen sehr starken Effekt im Deck doppeln kann. Er ist eine zweite Kopie von einer Karte, die man halt vielleicht ausgibt. Der Diabolic Tutor ist eine Sorcery für 2 und schwarz, die deine Bibliothek nach irgendeiner Karte einfach durchsuchen kann und dann deiner Hand hinzufügen. Aber das Problem an Diabolic Tutor ist, weil es ein Tutor für 4 Mana ist, kann man eigentlich fast nie die Karte, die man suchen möchte, auch in der gleichen Runde spielen. Weil, ich sag mal, man braucht ein Board Wipe. Toxic Deluge ist keine Budget-Karte in dem Fall. Beziehungsweise mittlerweile 8, 9 Euro, aber damals war das eine 30-Euro-Karte. Und das sind immer noch 7 Mana, die man in einer Runde möchte. Damnation, auch nicht unbedingt günstig. Die ersten wirklichen günstigen Boardwipes in Schwarz fangen so ab der 5-Mana-Marke an. Und dann brauche ich 9 Mana, um tatsächlich meine Antwort, für die ich den Diabolic Tutor reintue, auch spielen zu können. Und danach ist es wahrscheinlich zu spät und man ist überrannt worden. Weil man hat einen Boardwipe gebraucht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde gerade so in Budget- oder Casual-Runden ist es tatsächlich so, dass der Diabolic Tutor noch in Ordnung ist. Zumal, wenn man sich jetzt mal so diese kompetitiven Decklisten anschaut, das war jetzt eher so ein Kontrast zu Vampiric Tutor, Demonic Tutor. Das sind so die, wirklich, wo ich sage, die sind die richtig teuren, dass man auch die Antwort sofort auf der Hand hat. Der Diabolic Tutor finde ich fürs Casual immer noch fein, aber die Problematik, ja klar, natürlich, wenn ich jetzt einen Boardwipe spielen will, der meistens 4-6 Mana kostet, kann es natürlich passieren. Wobei mit Muddle the Mixture kannst du dir eben auch nur Single-Target-Removal raussuchen. Also irgendwie muss man versuchen, in der Regel noch Runden zu überleben, wenn man merkt, der eine möchte jetzt das Spiel beenden und jetzt muss ich noch irgendwie alle Ressourcen noch irgendwie hinschmeißen, dass ich das dann noch überlebe. Aber das Grundproblem, deswegen ist die Karte auch natürlich, kostet nur 20 Cent im Vergleich zu Vampiric Tutor. Ganz klar.
Ja, und das ist aber, also vorhin hat Freddy mal gesagt, dass es gibt so Karten, die Dividende zahlen. Der Diabolic Tutor ist halt, der gehört da zum Beispiel nicht dazu. Also wenn der jetzt zum Beispiel wesentlich teurer wäre, was er zum Glück auch nie sein wird, dann wäre es so eine Sache, wo man wirklich sagen muss, das ist auch, damit kann man viele Karten gut abklopfen. Wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt hier 5 Euro rein investiere, werde ich die denn wiederverwenden? Also wie oft mache ich das Ganze? Also wenn ich das nur, weil 5 Euro ist für mich immer so eine Grenze, wo ich sage, okay, weil da schlägt sehr schnell zu Buche. Wenn ich mir nur 5 von diesen sind ganz cool, aber kosten 5 Euro Karten habe, dann habe ich ja die Hälfte von meinem 50 Euro Budget schon draußen. Und wenn ich bei meiner eigenen Regel bleibe, muss ich dann die andere Hälfte in Länder stecken, in gute. Dann, wenn ich nicht bereits eine Sammlung habe, habe ich ja nicht mehr so arg viel. Dann habe ich halt, weiß ich nicht, ein 50-Karten-Deck, da komme ich jetzt noch nicht so weit damit.
Ja. Außerdem, ja, je nach Deck kann Muddle the Scheiße. Je nach Deck kann Muddle the Mixture halt auch Winds of Abandon suchen. Was dann ja auch wieder ein Boardwipe sein kann. Also es ist ja nicht so, als gäbe es nicht Alternativen dafür und ein Winds of Abandon ist immer noch 1,50, was ich denke, okay, ist okay. Immer gut budgetiert.
Ja, muss man sagen, Muddle the Mixture oder generell diese Transmute-Fähigkeit, das ist jetzt eine Ausnahme, gibt es ja überwiegend in den Dimir-Farben. Wo ich jetzt auch nochmal zurückkommen könnte, bei Budget ist das Problem, dass meistens eher Anfänger vielleicht mit Budget-Decks anfangen können oder wollen, aber da fehlt denen die Erfahrung, weil ich kenne es selber, ich habe mich unheimlich gefreut, ich habe einfach ein Deck zusammen erstellt für 200 Euro, gleich bestellt und am Ende fliegen wieder 20 Karten raus, wo ich mir denke, die kann ich gleich wieder auf Card Market jetzt auf der Plattform meiner Mal wieder reinschicken und dann hoffe ich, dass die wenigstens für den gleichen Preis wieder zurückgeht. Was ich jetzt oft mache, ist tatsächlich, dass ich mit Manabox diese Decklisten erst digital erstelle und die dann auch tatsächlich solitärmäßig durchteste, dass ich sehe, okay, da kann man schlecht durchgehen, okay, jetzt wäre der Board Vibe richtig gekommen, aber man kann sehen, läuft das Deck überhaupt flüssig, weil wenn ich von 7 Test Mulligans keine einzige Hand behalten könnte, dann läuft irgendwas falsch. Und das ist so bei Budget noch so eine Gefahr für Anfänger, wo ich sage, okay, es gibt so viele Karten in Magic, die cool aussehen, die viel machen, aber diese Kernkomponente muss halt stimmen und was jetzt auch schon öfters gesagt wurde, gebe ich auch absolut recht, man muss halt einfach aufpassen, dass man nicht zu viele fancy Karten haben möchte, die dann vielleicht doch nicht so funktionieren, wie man denkt, dass sie funktionieren. Also ich habe auch manchmal Regeltexte einfach falsch gelesen und dachte mir, oh, die kann ich jetzt gleich wieder nach dem Spiel raushauen.
Ja. Ja. Das ist übrigens auch was, was man, vielleicht erwähne ich ihn ab jetzt nicht mehr, aber ich komme noch mal drauf.
Einmal geht noch.
Der gute Commander's Quarters Mitch, der baut ja deshalb gute Decks, weil der sehr viel Erfahrung hat. Das heißt, das ist ja, das kann sich ausgleichen und bis zu einem gewissen Punkt überschreitet es dann sogar diesen Faktor, ist die Karte wirklich jetzt super gut oder nicht, aber das kannst du halt als Anfänger nicht machen. Du hast nicht diese Übersicht, dieses Wissen drum, ja, okay, an der Stelle, weil auch das, muss man sagen, ist ja, wenn man die Videos sieht, ich finde die wirklich gut, dass sie sind, aber als Anfänger kann man die Abwägung nicht treffen, die er trifft, wo man sagt, okay, das darf jetzt 70 Cent kosten, aber dafür die anderen zwei Sachen nicht, die jetzt daraufhin folgen, weil ich weiß, diese Karte hat einen sehr viel höheren Stellenwert im Deck und die anderen zwei sind nett, aber die werden nie so zünden wie die erste und deswegen darf die auch vielleicht das Dreifache wert sein, auch wenn es immer noch ein kleiner Preis ist. Aber das ist halt was, da muss man wirklich, finde ich auch gut, wie du gesagt hast, da muss man die Decklisten mal durchgehen, da kann man auch, finde ich, immer gut Leute fragen, zum Beispiel auf dem Discord oder generell Leute aus der Playgroup. Vielleicht haben die auch schon mal die Karte gespielt und festgestellt, boah, die macht eigentlich nie was wirklich das, was sie soll. Ich bin jetzt von der eher enttäuscht. Das kann auch andersrum gehen und Leute sagen, hast du die schon mal gesehen? Die habe ich dafür irgendwie 20 Cent gekauft und ich bin eigentlich immer zufrieden damit. Und wenn man das macht, kann man, glaube ich, schon viel Leid, sage ich jetzt mal, vermeiden. Am Anfang muss man halt fragen. Später ist es, finde ich, sehr, ist es mir auch sehr richtig Spaß, mit einem kleineren Budget was zu machen. Aber auch nur, weil man weiß, wie Commander funktioniert, wie Karten funktionieren und wo man Abstriche machen kann, damit was anderes richtig zündet.
Ja, und eine andere Sache, um diesen Stellenwert ein bisschen zu bekommen, ist, manchmal bekommt man halt einfach nicht so viel Spiele rein, vor allem wenn man nicht Limited oder sowas spielt. Deswegen wird es manchmal auch extrem schwer, den Stellenwert von gewissen Karten überhaupt abschätzen zu können. Und ich meine, deswegen ist zum Beispiel die Boxing League sehr gut von uns im Discord, weil viele Leute halt wirklich in den Commander-Setting-Karten aufs Extreme testen damit und versuchen, alles rauszuholen. Aber auch sowas wie die neuen Dual-Länder, die surveillen. Die werden ja mittlerweile sogar in Modern gespielt, wo es Fetch-Shock-Länder gibt. Weil der Stellenwert von den Karten hat sich tatsächlich im Testing, im Spielen herausgestellt, dass Surveil und Insel, Forest oder so zu sein, eine stark genug Kombination ist und so und viel besser als diese Scry-Länder, dass die tatsächlich extrem gut sind. Und diese Länder konnte man eben für eine lange Zeit für einen Euro oder so sich ergattern und jetzt sind manche von denen schon ziemlich hochgeschossen, tatsächlich. Aber so einen Spielsinn zu entwickeln, kann einen vor allem für einen Budget-Spieler extrem aushelfen oder eben zum Beispiel fragen, weil es gibt wenig, was Spielerfahrung wirklich trumpft.
Da wären wir jetzt dann auch gleich zur Überleitung, wie stark oder wie man das in Power-Levels einordnen kann, weil ich von der Erfahrung her habe es auch schon oft gesehen, ich habe Decks für 50 oder 100 Euro gekauft oder mir erstellt und dann trete ich gegen Sachen an, die teilweise 500 oder so bis 1000 Euro kosten, aber dann hat man wieder auch A, die soziale Komponente, du sitzt ja mit 4 Spielern insgesamt am Tisch, wenn der eine für 400 Euro seine Artefakte rausklatscht, dann weiß jeder, okay, da werden wir jetzt mal drüber schauen, der Boros Spieler zückt seine zwei Waffen. Der Mono-Grün-Spieler tut jetzt auch mal seine Fühler oder seine Ranken ausstrecken. Und vom strategischen Aspekt her kann man trotzdem genügend Finisher und Strategien einbauen oder sogar theoretisch Infinite-Kombos. Wäre jetzt wieder was ganz anderes, ob man damit spielen möchte oder nicht. Und dann kann man sowas wettmachen vom Power-Level her, wo ich sage, okay, 50€ oder 100€-Decks können auch extrem stark mit eben dem nötigen Wissen und dem Know-how von anderen Formaten oder wenn man schon seit 12 Jahren spielt, kann echt einiges rausholen.
Ja, das ist auch wenn man natürlich immer sagen muss, objektiv ist natürlich ein Growing Rights of Itlimok, das zu einer Gaia's Cradle wird, ist halt keine Gaia's Cradle, weil es nicht ab dem ersten Zug schon das macht, was man möchte. Aber das hast du, finde ich, ganz schön gesagt, wenn man jetzt nicht gerade im allerhöchsten Power-Level ist oder bei CEDH, wo jeder ja weiß, okay, das muss jetzt dann beantwortet werden, sonst ist hier rum, wird man an den Punkt kommen, und das ist eigentlich sehr ermutigend für frische Commander-Spieler oder Leute, die jetzt nicht unendlich viel Geld reinbuttern wollen, dass der Tisch das schon regelt. Dieses alte, das regelt der Markt, ist in Commander tatsächlich richtig. Wenn man sieht, wie du gesagt hast, da hat jemand irgendwie 600€ gerade lässig ausgespielt. Das heißt nicht, dass das sofort gewinnt. Natürlich wird aber auch, das gehört auch dazu zu wissen, ein 50€-Deck hat viel weniger Möglichkeiten in den meisten Fällen, um auf solche unerwarteten Dinge sofort zu antworten, als eins, wo man einfach bessere Karten drin hat und wo man auch sagen muss, ja, das ist halt, der Staple sitzt an dieser Stelle, weil er das halt jetzt verhindern kann, dass wir verlieren. Und das kann eine andere Karte halt nicht.
Ja. Das wäre dann der Klassiker, wenn man darauf vorbereitet sein möchte, gerade im Budget-Bereich, spielst du halt einfach Simic, weil dann hast du in Grün die Möglichkeit, extrem viel zu rampen. Und in Blau ist leider umsonst nicht die beste Farbe, sage ich jetzt einfach mal. Da kann man auch wieder drüber streiten, aber du kannst halt einfach mit einem 20-Cent-Counterspell kannst du die 100€-Karte countern. Das ist halt immer noch die Trumpfkarte. Gut, man tauscht zwar 1-1, muss man mal schauen, wie man das Ganze wettsetzt, aber tendenziell können diese Budgetkarten auch echt gut mithalten, zumal man auch unterscheiden muss, welchen Commander man spielt. Ich habe noch kein Ursa-Deck gesehen, jetzt als Beispiel in in Monoblau, was nicht irgendwie dumme Sachen gemacht hat. Das ist nahezu unmöglich, Ursa schlecht zu bauen.
Ja.
Der mittlerweile auch nur 10€ kostet. Der hat auch vorher 40€ gekostet. Also das ist auch wieder so von den Reprints merkst du echt, also für die Budget-Spiele überhaupt kein Problem. Da können auch 10 Alternate Artworks rauskommen, wenn die Karte am Ende weniger kostet für uns.
Genau. Und du hast auch noch ein paar andere Karten hier aufgeschrieben. Also Vinota, Kinnan, Kenrith, CEDH Commander im Allgemeinen. Sehr starke, sehr mächtige Commander einfach auch für den Budget, weil die meisten dieser super starken Interaktionen sind gar nicht so teuer. Also ich habe damals auch einen Tayam Luminous Engine gebaut mit Birthing Pod als Haupt, als Budget-Deck tatsächlich, mit Birthing Pod und der Devoted Druid Combo. Und ich habe dafür in den 25€ Budget 9€ aufgewendet, um diese Combo zu haben und den Rest, um es zu supporten und generell antworten zu können und flexibel zu sein. Aber tatsächlich habe ich halt ein fokussiertes Ziel gehabt und es war halt die Devoted Druid mit unendlich Mana, Devoted Druid Combo mit unendlich Mana auszuspielen auf irgendeine Art und Weise. Und wenn das nicht funktioniert hat, habe ich eine andere Backup-Combo gehabt. Aber egal wie das Spiel geendet ist, es ist in der Combo geendet. Das war ein kleines, das war tatsächlich für ein Event, also für den Two-Headed Giant Budget-Event, was wir gespielt haben in Commander, habe ich das gebaut. Aber es war extrem mächtig. Es ist aber dagegen Voltron angekommen, weil es einfach keinen Plan gegen Voltron hatte. Wie niemand an diesem Tag.
Ja, das gehört auch zum Budget-Leben dazu. Ich habe dich nicht übersehen, David, nur kurz, dass man halt, also für mich ist das so der Klassiker beim Budget. Man kann ein Deck haben, das kann alles beantworten und in jeder Situation perfekt performen, aber das ist für mich, wenn ich ein niedrigeres Budget habe, einfach nicht so das Ding. Dann sage ich mir halt, okay, ich kann gegen zwei sehr gängige Strategien in meiner Playgroup kann ich gut bestehen, gegen eine dritte so mittelgut mit etwas Glück vielleicht und dann fliegen halt ein paar trotzdem hintüber und da muss ich sagen, ja, da muss ich den Spieler halt zerstören, bevor er das machen kann. Weil das gehört auch dazu, wenn man sich einen großen Schlachtplan entwickelt und dann die nötigen Finanzpläne dazu aufstellt, dann muss man halt wissen, vielleicht komme ich nicht gegen Voltron an, vielleicht muss ich mir dann Tricks überlegen am Tisch, muss ich die Leute halt gegen den Voltron-Spieler aufwiegeln, irgend sowas, also manchmal, wenn das Geld schon alle ist, hat man trotzdem noch Möglichkeiten am Tisch. Und das eine, was ich noch sagen wollte, als kleinen, also so ein bisschen Wasser in den Wein bei diesen sehr guten Commandern, die nicht mehr so viel kosten, die haben einen Preis, der über ihr Geld hinausgeht, das ist ihr Ruf. Und es kann sein, wenn man sagt, ich habe ein relativ niedriges Budget, aber ich hole mir jetzt einen Ursa. Und klar, wie du gesagt hast, David, Ursa funktioniert mit fast allem einfach gut, weil er ein guter Commander ist. Aber Ursa kriegt auch massiv auf den Sack. Und zwar ab Sekunde 1, wo man sagt, ich spiele jetzt mein monoblaues Ursa-Deck. Und eventuell braucht so ein Deck dann aber auch gute Karten, um sich verteidigen zu können. Wenn man dann dasteht und da fehlt einem das Geld dafür, hat man wieder nicht so besonders viel Spaß, bis sich dann mal durchgesetzt hat in der Playgroup. Das ist das ungefährlichste Ursa-Deck aller Zeiten. Lass ruhig, da musst du nicht direkt draufkloppen, aber das will man auch nicht spielen. Also ich würde nicht sagen, ich möchte das ungefährlichste Ursa-Deck aller Zeiten spielen, damit ich dann nur 25 Euro ausgegeben habe und glücklich bin am Ende des Tages.
Ich stelle mir gerade Group Hack Ursa vor, wäre auch mal eine witzige Sache, aber ja, das ist, also da wird der Ursa-Spieler erstmal viermal gekloppt, bevor wirklich gefragt wird, ob das ein entspanntes Deck ist. Auch Venota, wenn ich Venota irgendwo sehe, weiß ich ganz genau, ich hebe mir zwei Removals auf, ich will nicht, dass die irgendwie connected, weil es tatsächlich auch, ich habe mir die Decklisten angeschaut, du kannst mit 25 Euro theoretisch Runde 2 oder 3 gewinnen, also super, super dämliche Sachen, die man damit eben machen kann, was halt da tatsächlich das Problem ist, also alle Commander haben nicht ohne Grund diesen Ruf. Selbst wenn ich sage, ich habe auch damals Ursa nur mit Lore-Karten gebaut, also alles aus dem Mirrodin-Block oder irgendwie, das hat keinen Unterschied gemacht, das Deck hat trotzdem viel zu gut funktioniert und das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, das darf man nicht unterschätzen, wenn ihr einen Commander habt, den keiner kennt, den keiner als Bedrohung ansieht, werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht als Erster vom Tisch verschwinden.
Ja, und historisch ist ja einer meiner wenigst gemochten Commander der Kenrith, the Returned King, und trotzdem hat ein Kumpel von mir es ja geschafft, ein Kenrith-Deck zu bauen, das so geil ist gegen dich, dass ich am liebsten am Abend 4-5 Mal spielen will. Es heißt ja nicht, dass es nicht möglich ist, sowas zu bauen. Selbst mit so einem mächtigen Commander. Aber tatsächlich ist es noch mal eine Stufe schwerer, sowas zu bauen, als ein Budget-Deck. Ja. Also, ich würde manchmal, also CDH-Decks und Commander sind oft sehr gut und man kann sich vielleicht daran orientieren, wenn man wirklich auf Stärke aus ist. Also, ich sage mal, wenn man das maximale Power-Level aus 50 Euro machen möchte, mit was Besonderem, dann kann man sich sehr gut daran orientieren. Aber ich sage mal, ein Großteil davon von Leuten möchte ja quasi auf ein Niveau kommen mit 50 Euro, das etwas höher als ein Precon ist. Vielleicht noch ein bisschen höher.
Aber Freddy, das hast du vorher, da wollte ich noch mal kurz drauf zurückkommen mit deinem Deck, hast du sehr gut erklärt, wo du eben sagst, okay, ich habe die 1 oder 2 Hauptkombos und dann möchte ich das Ganze eben supporten. Das ist auch das, was in Decks dann noch neben diesen ganzen Basic-Themen jetzt dazu kommt, dass man eben ein Hauptthema und ein Unterthema hat. Jetzt zum Beispiel das simpelste Beispiel, okay, ich möchte Karten ziehen und mein Unterthema ist Landfall. Das wird jetzt nicht das spannendste Deck der Welt sein, aber wenn du es so drauf aufbaust, dann funktioniert das Deck halt verhältnismäßig gut. Also diesen Fokus zu setzen ist enorm wichtig, kann ich auch jedem Anfänger oder auch Fortgeschrittenen empfehlen, das nicht zu verlieren, weil teilweise, ich kenne es selber, ich habe so viele coole Karten und ich möchte die Combo noch mit reinbauen. Da ist noch eine Budgetkarte drin, die passt perfekt und am Ende verliert sich das Deck dann in irgendwas. Da kann man auf jeden Fall, also ist extrem spannend auch sowas zu sehen, wie man eben Decks perfekt streamlinen. Es gibt so viele schöne englische Begriffe, die es leider in Deutsch nicht gibt, aber eben sein Deck so, sage ich jetzt mal, abglätten oder abrunden kann, dass die richtig gut funktionieren und wo ich da auch sage, auch im Budget-Bereich, auch bei CDH, wir brauchen eigentlich Venota für 25 Euro nicht bauen, weil das wird entweder, das kannst du einmal auspacken und dann sagen die Leute, okay, cool, aber normalerweise sind diese ganzen CDH-Decks nicht darauf ausgelegt, sie auf Budget zu bauen, weil die halt in anderen Spielkreisen auch keinen Spaß machen und viele Leute, die CDH spielen wollen, ist eine Grundsatzdiskussion, du kannst die Karten gerne proxen, weil ich möchte nicht gegen dein Geldbeutel spielen.
Ja.
Das ist so das ganz einfache Ding.
Eine Sache, die halt, die ich glaube, noch wichtig zu erwähnen wäre, ist für Budget-Decks, schaut doch mal eure einzigartigen Stärken an. Also quasi, auf was verzichtet ihr? Was zum Beispiel groß wäre, wenn man weiß spielen würde, vieles von den 3-Mana-Reanimate-Sachen, die Jochen und ich sehr hochhypen, bis auf Sandhalten, kosten Geld. Das heißt, wenn ihr ein Budget-Deck baut, werden die wahrscheinlich rausfallen. Das heißt aber auch, ihr braucht euren Friedhof nicht wirklich. Das heißt auch, ihr könnt Zeug reinpacken, was den anderen Leuten dann so richtig wehtut. Rest in Peace zum Beispiel. Einfach keine Friedhöfe für nirgend, für überhaupt jemanden. Ich brauche die Recursion nicht, ich habe mein Deck anders aufgebaut. Ich hau das jetzt rein, damit ich euch allen eine reinhauen kann.
Das ist ein guter Punkt, ich dachte, wir driften zu sehr ab, aber jetzt kann ich es ja auch noch sagen. Zum Beispiel kann man auch grün sehr gut bauen ohne Artefakte und dann geht man her und baut diese ganzen schönen Zerstörer alle Artefakte oder Artefakte machen nichts mehr und so weiter. Da gibt es super viele Effekte und wenn man eh sagt, okay, ich will die ganzen teuren Artefakte eh nicht spielen, habt ihr wieder eine Synergie für euer Deck geschaffen, was extrem gut funktioniert und wo ihr ein Alleinstellungsmerkmal habt jetzt, wo ich sage, okay, das ist eigentlich ganz cool. Und ihr geht den anderen Leuten auf den Zeiger und zwar auch mit einer starken Idee, weil ich sage jetzt mal, viele Leute benutzen den Friedhof, viele Leute spielen Artefakte und wenn ihr dann einen Antitypen dazu baut, das ist ja nichts anderes wie das Meta in Standard, 80% gewinnt natürlich dann dieses eine Deck, aber eben 5% wird dagegen gebastelt und das ist dann auch eine gute Möglichkeit, dann eben dem Preis zu entkommen, indirekt.
Da muss man übrigens noch ich komme mir halt vor, als ob ich immer derjenige bin, der gegen die frisch gestrichene Wand irgendwas dagegen wirft. Aber alles richtig, was ihr gesagt habt, da muss man nur selber mal schauen, wenn man sehr bestimmte Strategien spielen möchte, wie zum Beispiel Exalted oder so, kommt man halt nicht drum rum. Also das, was ihr gerade gesagt habt, das ist absolut gültig und richtig für Decks, die eine große Bandbreite an Strategien abbilden können, weil der Commander ein bisschen generischer ist oder weil er halt viele Sachen unterstützt. Aber ich sag mal, ein Rafik of the Many Deck mit Exalted. Gut, viele Exalted-Karten sind auch nicht so mega geil. Man kann es immer noch sagen, ich lasse die teuersten halt raus davon. Aber es gibt nun mal Strategien, wo man sagen muss, okay, da muss ich für mich selber sagen, dieses Geld, was ich jetzt in das Deck reinstecke, das werde ich nicht weiterverwenden können. Das sind Karten, die zahlen keine Dividende für irgendwas, weil die sind, wann baut man schon mal noch Exalted ein? Also die Fälle kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Und da muss man dann sehr, da muss man nochmal sehr mit sich ins Gericht gehen und sagen, okay, wie sieht das aus, wie hoch ist mein emotionaler Budgetrahmen und wie hoch ist mein finanzieller, weil wenn ich das Deck halt jetzt nur einfach mal haben möchte, dann führt ja dann für mich in dem Augenblick kein Weg dran vorbei, aber dann muss ich halt auch einen Abstrich machen und sagen, das wird halt nichts für nur 50 Euro beispielsweise, wenn das richtig gut sein soll. Aber deswegen würde ich auch sagen, am Anfang, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerinnen, wenn ihr euch Commander sucht, die ein bisschen breiter aufgestellt sind, ist es wahrscheinlich besser. Zum einen lernt man mehr von Commander kennen. Man kann vielen coolen Scheiß machen. Man kann immer wieder, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, irgendwelche Karten hinten noch in der Deckbox haben, austauschen, immer was ausprobieren. Weil man kann ja später immer noch ein Rafik-Deck haben und da hat man halt keine Vielfalt drin und nichts. Und kann nicht sagen, ich nehme hier aber das und das kostet 2 Euro weniger. Nee, weil die Karte gibt es einfach nicht.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich würde auch keinem Anfänger ein Exalted-Deck empfehlen, weil, wie du eben schon sagst, die Karten sind meistens eher tendenziell teuer. Und wenn ihr das irgendwann nicht mehr spielen wolltet oder ihr merkt, hey, es ist doch nicht so spaßig. Oder also generell, vielleicht nehme ich da schon was vorweg, aber ich finde jetzt Exalted nicht die spannendste Mechanik. Es ist eigentlich Pseudo-Voltron, wenn man das so sagen kann. Man will halt einfach mit einer Kreatur angreifen, die dann am Ende 8 oder 9 Exalted-Trigger bekommen. Ihr werdet diese Karten nirgendwo anders verwenden können. Auch zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich möchte nur ein Defender-Deck bauen. Das ist witzig, das ist auch cool. Also bei Defender bin ich sogar noch eher dafür zu haben, weil es da mehr Karten gibt. Und es gibt auch ein paar Defender-Karten, die du auch noch woanders reinbasteln kannst. Aber es wird halt niemals so praktisch sein, wie wenn ihr, sag ich jetzt mal, zum Beispiel das Mishra-Precon von Brothers War euch gekauft habt und da sind eh schon 3 gute Boardwipes drin, ihr habt 15 Artefakte, die ihr in alle anderen Artefakt-Decks reinbasteln könnt. Das ist halt dann immer so das Thema, auch wie sehr ist Budget? Also wir können uns, denke ich mal, 10 Budget-Decks kaufen, aber manche wollen halt eben nicht so viel investieren oder kaufen sich halt einmal im Jahr irgendein Deck und da kommt es dann eher nochmal drauf an, wobei ich da dann auch sage, wenn ihr wirklich nur ein Deck alle paar Jubeljahre euch zusammenschustern wollt, ich kenne keine Spielgruppe, wenn ich hinkommen würde und sage ich, hey, ich habe kein Deck dabei, kann ich mit deinem spielen? Die Leute schmeißen dir förmlich die Decks hinterher, weil ich meine, das ist trotzdem auch, die stört es in der Regel nicht, weil selbst wenn du gewinnst, hast du mit denen ihren Deck gewonnen und ihr habt halt trotzdem eine Erfahrung gemacht. Also gerade an kann ich empfehlen für Leute, die jetzt gerade neu dazukommen oder auch zum Beispiel in Spielgruppen gehen. Also seit den 12 Jahren habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, ich glaube bis auf 1-2 Ausnahmen, aber das werdet ihr immer im Leben haben. Und die Leute leihen euch die Decks aus, die geben euch auch Tipps. Man muss halt ein bisschen offen sein, kenne ich vom Standardformat oder vom Draft-Format, dass dann halt auch manche irgendwie gar keine Tipps wollen oder halt, ist ja auch vollkommen in Ordnung, muss man immer drauf reagieren. Aber gerade wenn man also sehr im Budget unterwegs ist, würde ich umso mehr aufpassen, was ich mir am Ende kaufe, weil es wäre umso schade oder... Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Redewendung perfekt auszusprechen ist, aber es wäre traurig, wenn einer sich eben ein Deck baut, zum Beispiel aus Commander's Quarter für 50 Euro, was einmal funktioniert, 10 Mal auf die Fresse bekommen hat und dann hörte mit Magic-Spielen auf, weil das halt auch eigentlich nichts mit Magic-Spielen an sich zu tun hatte.
Ja. Auch das Taiyam-Deck, das ich damals gebaut habe, da wusste ich effektiv, ich werde vielleicht 5 Karten daraus weiterverwenden können. Weil man muss, es ist halt auch tatsächlich so, ein Budget-Deck, wenn man die Karten nicht mehr weiterverwenden kann, dann sind 40 Euro gewastet, während wenn ich was baue, ich meine, gut, 100 Euro ist jetzt immer noch ein großes Budget, aber da kann ich mir halt trotzdem ein bisschen mehr, kann ich mir halt trotzdem ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnen und sage mal, da ist ein Triumph drin und so, da kann ich das akquirieren für meine Sammlung. Da wird dann über die Hälfte wieder reingesteckt woanders.
Muss man auch dazu sagen, wenn man tendenziell eher Staples kauft oder Karten, die generell gut sind, klar, die kosten dann vielleicht mal 1 Euro, mal 2 Euro, aber die könnt ihr relativ leicht wieder verkaufen. Das würde jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ob Anfängerspieler jetzt so viel ihre Karten wieder weiterverkaufen, aber sie haben halt nicht ohne Grund einen gewissen Wert. Muss man jetzt halt aufpassen mit der aktuellen Reprint-Policy, also ich für mich, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es sich aktuell lohnt, Karten für 20 oder 10 oder 30 Euro zu kaufen, weil die Karten aktuell so oft gereprintet werden, aber gerade diese guten Einstiegskarten kann man in der Regel bedenkenfrei kaufen, weil im Unterschied zu anderen Sammelkarten oder, also ich habe noch nie, hat mich selber gewundert, ich habe bei Cardmarket 30 Karten reingeladen, auch mit einem guten Verkaufspreis und bin ich in 2 Wochen losgeworden. Ich weiß nicht, ob ihr da eine ähnliche Erfahrung habt, aber auch gerade für Budget, wenn man halt nur in Anführungszeichen Schrottkarten kauft, die eben nur in dem einen Deck perfekt passen, bekommt ihr die halt weniger gut wieder los, im Gegensatz zu, jetzt sage ich mal, einen Grim Tutor, weil den wird auch trotzdem irgendeiner sehr wahrscheinlich wieder kaufen.
Ich habe vielleicht ein bisschen eine andere Erfahrung mit Card Market. Wenn die Karte unter 20 Euro weggeht, haue ich sie gar nicht rein. Bei mir werden da Sheldreds verkauft.
Und ich bin so der Sammelfuchs, was das angeht. Das ist übrigens was, ja, ich bin bei dir, ich glaube, Neulinge verkaufen seltener ihre Karten. Aber Neulinge bauen ja auch noch eine Sammlung auf. Es ist ja letztlich doch auch im Commander, dadurch, dass man alle Karten, die jemals gemacht wurden, solange sie nicht auf irgendwelchen Bannlisten stehen, spielen kann, ist es ja nicht schlimm, wenn ich mal irgendeinen Crab Goblin habe und den kann ich jetzt erstmal nicht benutzen, aber wir alle wissen nicht, wie Commander in 5 Jahren aussehen wird. Aber es ist halt ein langlebiges Hobby und dann kann man sagen, okay, das kommt halt in meine Schublade mit den super Billo-roten Karten. Und irgendwann gibt es dann halt ein Deck, wo dein Crab Goblin für 20 Cent dann mal wieder scheinen kann und halt cool ist. Und bis dahin ist das Einzige, was er von dir verlangt, dass du einen Platz in der Schublade für roten Crab für ihn übrig hast. Also ja, in der Theorie bin ich bei dir, Freddy, man hat dann 40 Euro, die quasi in der Crab-Schublade drinstecken. Aber ich bin ja auch sehr zufrieden mit den Kartendesigns, die in letzter Zeit so kamen, was Kreativität anging. Das finde ich nämlich, die waren wirklich cool. Also da waren echt welche dabei, wo man sich sagen kann, ja, da hat sich jemand einfach witzige Gedanken gemacht. Und sowas kann halt immer mal wieder kommen. Und es kann auch total mal ins Kraut schießen und richtig blöd sein. Aber selbst blöde Sachen, wo man sagt, was ist denn das? Das ist der schlechteste Goblin Tribal Commander aller Zeiten, der jetzt rausgekommen ist. Ja, vielleicht willst du ihn aber spielen und da kommt dann 20 Cent Goblin dann wieder ins Spiel und gibt dir quasi seine 20 Cent in Spielspaß wieder zurück.
Ich kenne das. Das Problem bei mir ist bloß, ich habe nicht so gut meine Karten sortiert und dann um 1.30 Uhr gehe ich die Deckliste durch. Oh Mann, die Karte habe ich ja irgendwo und ich kann jetzt nicht ruhig schlafen, bis ich die Karte gefunden habe.
Das kenne ich.
Ja, aber es gibt ein paar Karten, wo man dann weiß, die war in meinem Stapel. Ich habe sie nicht verkauft, die muss irgendwo sein. Ich suche die jetzt nochmal schnell, weil die tatsächlich in manchen Decks funktioniert. Ja, ist jetzt tatsächlich auch in den letzten Jahren häufiger passiert, dass Karten, die eigentlich nicht gut sind oder damals nicht wirklich gespielt worden sind, dann mit einer gewissen anderen Karte dann extrem gut synergieren. Ja.
Jemand wollte tatsächlich vor kurzem eine Folge, wurde kommentiert, wie wir unsere Karten aufbewahren. Ich gebe es dir jetzt halt kurz, wie ich sie aufbewahre. Ich habe hier ein Ikea-Regal mit 5 Fächern. Das sind die 5 Farben. Da wird einfach Zeug reingeschmissen.
Es ist ähnlich bei mir. Ich kann hier, wenn ich jetzt hier hin zeige, da ist auch ein Ikea-Regal. Da sind so diese ganz billigen weißen Kartonkästen, die kennt ihr ja, die man für ganz wenig Geld kriegt für Kartenaufbewahrung. Da ist immer eine, in der die guten Karten drin sind und da drunter, die steht auf der, wo die ganzen Crap-Karten vor der jeweiligen Farbe drin sind, zum Beispiel der 20-Cent-Goblin, den ich eigentlich nie brauche, weil ich ihn zum Beispiel auch 5-mal habe und dann gibt's noch eine, wo dann irgendwie so ganz, wo ich immer Tribes und sowas einsortiere, dann weiß ich nämlich, weil ich das kenne nachts um 1.30 Uhr, dass es mir keine Ruhe lässt, dann weiß ich, okay, wenn ich diesen Goblin mehrmals habe, habe ich ihn garantiert auch einmal dahin, wo meine Tribal-Sachen sind, für Goblins. Mhm. Und da ist er dann und wartet. Und wenn er da nicht ist, dann weiß ich ja, jetzt muss ich doch wieder in die Crap-Kiste und nach ihm suchen. Aber in den meisten Fällen passiert das zum Glück nicht.
Genau. Und wertvolle Karten sind in meinem Ordner und in einer Bundle-Box, auf der ich quasi draufgeschrieben habe, ich war zu faul, die bis jetzt einzuordnen.
Ja, ich habe tatsächlich von einem Cousin meiner Freundin, das sieht man auch hier hinten, jetzt zeige ich es richtig, dasselbe angefertigt, der ist Stahlbauer und das ist tatsächlich auch so eine Stahlbox, wo man die Karten reintun kann. Ist jetzt nicht für die teuersten Karten geeignet, weil wenn die nicht perfekt zugeht, dann ist es jetzt nicht so ideal. Ja. Und aus dem Heim- und Bauwerk-Sortiment findet man immer mal wieder, ich kann mal hier also eine rausnehmen, solche Sachen, die vielleicht bei eurem Vater irgendwo rumliegen oder so.
Bei mir auf dem
Regal. Da kannst du 10 von denen reinstecken. Normalerweise sind da Schrauben drin, benutzt kein Mensch. Aber für Magic-Karten ist das ideal. Und dann habe ich auch noch, ich glaube, 2 Boxen, 2 Schuhkartons habe ich schon mittlerweile abgegeben, weil in die Boxen schaue ich gar nicht erstmal rein, weil da nichts mehr drin ist. Und auch das Problem, wenn ich die Karte nirgendwo anders finde, dann muss ich auch in die Box des Grauens reinschauen. Und das musste ich auch schon viel zu oft machen, weil ich die Karten einfach nicht mehr finde. Aber ja, meine Sammlung hat sich tatsächlich drastisch gekürzt. Also ich glaube, ich hatte mal um die 20 oder 25.000 Karten. Ich glaube, ich bin jetzt bei 2.500 oder 3.000. Aber ich versuche es aktuell klein zu halten, weil je mehr ich habe, ich weiß immer nicht, wo ich die hin tun soll.
Mein Lieblingsbeispiel übrigens, nur kurz für die Sachen, wo man dann den 20-Cent-Goblin wieder brauchen kann, ist, als Achelos rauskam, also Achelos Lagoon Mystic, dieser Sultai-farbene Schildkrötenschamane, der sagt, solange er getappt ist, kommt alles getappt rein, solange er enttappt ist, kommt alles enttappt rein. Da sind dann diese ganzen tollen Sachen wie Bad River oder sowas, sind die auf einmal cool. Und man ist froh, dass man sie nicht dem Hund gegeben hat. Aber es ist natürlich auch keine valide Magic-Strategie, darauf zu warten, dass irgendein irgendwie gearteter Archeboss rauskommt, der einem alle schlechten Karten rettet.
Genau, oder bei mir vor kurzem der Pride of Hylclade. Da haben es tatsächlich 5 Karten aus meinem Tier am Deck geschafft. Wie Wall of Roots.
Ist cool, ja. Wir wollten ja eigentlich gar nicht so stark davon abschweifen. Ich würde nochmal zu der Budget-Thematik nochmal zurückkehren. Mhm. Und zwar, wenn wir jetzt eh schon alle tendenziell eher Deckbauer sind, was ist denn euer schönstes Budget-Deck, was ihr gebaut habt?
Es ist wahrscheinlich tatsächlich das Hesio und Arden-Deck. Ich habe das schon öfters geredet. Es war auf einem Ultra-Nischen-Budget. Es hat. Aber ich glaube, diese Partnermechanik super interessant verwendet, weil Ezior ist, glaube ich, einer der unterschätztesten Commander, die ich kenne. Das ist ein gelber Vogel. Ja, gelb. ein blauer Vogel. 1 und blau, 1-3, fliegend und Zauber, die einen Commander von dir targeten, kosten 3 mehr zu casten und er hat halt Partner. Aber es ist halt ein billiger Commander, der gewisse Synergien hat und der einfach schwer zu removen ist, beziehungsweise der nicht so viel macht, dass er wert ist zu removen, und allein, dass man einen Commander günstig raushauen kann und dann eine legendäre Kreatur hat, hat mir halt durchaus viele Dinge beigebracht, die man verwenden kann. Also, ich meine, es ist jetzt ja keine Budgetkarte, aber zum Beispiel ein Mox Amber ist einfach verwendbar ab 2 Mana. Das war dann eine spätere Sache, als ich es umgebaut habe mit einem höheren Budget, aber einfach den Wert kennenzulernen, den nur der Commander-Tag hat, den Evasion hat, einfach mal richtig damit spielen und und das Spiel auf die Grundfesten niederbrechen, war super interessant. Außerdem war es ein Stun-Deck. Ich sag jetzt absichtlich nicht Stacks, sondern denn es hat nicht alle Leute verhindert, irgendwas zu machen, aber es hat das Tempo der Gegner erfolgreich entschleunigt, ohne oppressive zu sein, ohne Überhand zu greifen, und gleichzeitig war die Deck-Idee klar, die Leute wussten, wie sie es beantworten müssen, und es war ein bisschen eine Voltron-Strategie und eine Stun-Strategie, aber es ist das eine Mal, wo es bei mir wirklich geklappt hat, dass ich die auch an jeden Tisch mit so ranbringen kann, weil viele Leute sind absolut dagegen. Aber das Deck hat einen schönen Balanceakt damals gefunden, was einfach unglaublich schwer zu replizieren ist. Vor allem, wenn man sagt, ich spiele Stacks in den Lower Power Environment, das nicht CDR ist.
Bei mir ist, glaube ich, also ich habe mein Haupt Walduk Keeper of the Flame Deck mit Equipment und so. Das ist auch mein absoluter Liebling, muss ich sagen. Der ist aber nicht auf Bastet gebaut. Aber ich habe mal irgendwann für Nackt und Rosa ein 5-Euro Walduk mit nur Auren in Rot. Und den habe ich dann später noch ein klein bisschen, weil da bin ich nicht zum Spielen gekommen. Und danach habe ich ihn aber ein klein bisschen aufrüsten können und habe ihn dann spielen können. Also Walduk, 3-2 roter Schamane für insgesamt 3 Mana. Und zu Beginn des Kampfes im eigenen Zug kriegt man für jede Aura oder jedes Equipment, das auf Walduk liegt, einen 3-1 Elemental mit Trample und Haste. Und das wird am Ende des Endsteps wird es ins Exil geschickt. Also man kann entweder Walduk riesengroß aufbuffen oder meistens, was passieren wird, man bufft Walduk riesengroß auf, hat einen Voltron-Commander und man hat sehr, sehr viele Elementare, die man wegopfern kann für sonstige Späße. Und das mag ich deshalb, weil das ist ein gutes Beispiel für Abwägung, weil als ich dann mehr rein habe, zum Beispiel eigentlich war die Mana-Base natürlich sehr günstig, weil es sind glaube ich, 30 Mountains drin. Also das kostet ja nichts im Grunde, die Mountains. Das heißt, ich konnte Valakut reintun, wodurch dann meine Mountains cooler werden, weil sie 3 Schaden schießen können. Und dann später, als ich dann eben höher gegangen bin, weil bei der 5-Euro-Sache ist fast alles für Valakut draufgegangen, muss ich sagen. Ich wollte es aber drin haben. War dann noch ein Upgrade der Altar of Dementia. Also das 2-Mana-Artefakt, man kann eine Kreatur opfern und jemand millt so viel, wie die Kreatur Stärke hat. Weil, da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, dann ist Walduk eben nicht einfach nur ein Voltron-Commander, der nebenbei noch dir eine Go-Wide-Strategie einfach aus dem Nichts erschafft, sondern du kannst Gegner kaputt millen. Und du kannst tatsächlich in einem guten Zug einfach jemanden mit Kampfschaden ausschalten und noch jemanden wegmillen, wenn du möchtest. Oder ihm zumindest wirklich schwer damit schaden. Und es sind auch 10 Euro, die man dann in dieses Artefakt reinsteckt. Aber an der Stelle würde ich sagen, sind es 10 Euro, die dem Deck mehr Tiefe geben, die machen mehr Spaß, die machen das Deck auch insgesamt gefährlicher und besser. Und das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, ich habe die Überlegung getroffen, diese Karte kostet halt eigentlich mehr, da musste ich mein Budget erhöhen, was ich dann gemacht habe, aber die nützt mir halt. Und deswegen ist es für mich okay, da 10 Euro zu bezahlen, weil ich für die ganzen roten Auren, die by the way meistens ziemliche Banger sind, also wenn ihr, das gibt's richtig coole, die kosten halt aber nix, und da kann ich dann einfach mein Deck mal noch auf ein zweites Bein stellen, außer, oho, ein riesiger Walduk haut dir aufs Maul.
Klingt sehr spannend, ja. Also ich muss sagen, Boros habe ich auch eine Zeit lang. Ich habe leider noch kein Boros-Deck so selber, aber ich habe sehr viele Boros-Karten rausgesucht. Ich hatte auch mal eine Idee, dass man irgendwie ein Boros-Deck bastelt mit 20 Legendären, dass man theoretisch in jedem Spiel einen anderen Boros-Commander verwenden kann. Aber es hat nicht, ist nicht so gut ausgegangen, aber es gibt sehr viele coole Verzauberungen auch. Ich würde jetzt mal, ich wollte nichts vorwegnehmen, du warst fertig mit deiner Deckvorstellung?
Ja, ich war durch. Das war mein
Okay,
Deck.
also was tatsächlich bei mir so den Funken entzündet hat, dass ich eigentlich nur noch so edgy oder so komische Decks bastel. Und zwar gab es eine Folge bei Game Nights, wo jeder so seinen nostalgischen Commander ausgepackt hat und da wurden mit den uralten Drachen gespielt. Der eine hat dann rot, blau, schwarz gespielt und dann habe ich mir die Deckliste angeschaut und gut, wenn du halt die alten Duels da noch drin hast und das ganze Deck, das war extrem teuer. Dann dachte ich mir, okay, rot waren eh nur zwei Karten drin, mache ich aus, dann probiere ich das mit Dimir zu spielen. Und dann war noch eine Idee, hey, normalerweise diese weißrandigen Karten sehen ja super unattraktiv aus. Wenn ich jetzt sage, ich habe 90 Karten in meinem Deck und dann sind 9 Karten mit diesem weißen Rand, das sieht überhaupt nicht schön aus. Lass es doch mal drauf ankommen und ich baue ein Deck nur mit weißrandigen Karten, weil dann funktioniert das Ganze schon wieder. Und das Witzige ist auch, weißrandige Karten sind tendenziell eigentlich immer günstiger. Gab ja von Magic, wie gesagt, eine Reihe. Ich glaube, hat es ab vierter oder fünfter Edition angefangen, aber auf jeden Fall, also spätestens sechste bis zehnte waren die Sachen dann tendenziell weißrandig. Und das Deck, also in der Budgetform hat es auch funktioniert. Ich habe es jetzt auch geupgradet, aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und wo man dann halt sieht, was das Geniale daran ist, dass man halt Karten verwendet, die man sonst nirgendwo anders verwenden kann. Und das finde ich macht den größten Charme an Commander aus. Weil klar, ich kann Limited spielen, ich kann Modern spielen, ich kann Pioneer spielen. Da gibt es immer irgendeine gewisse Meta, was auch vollkommen in Ordnung ist. Das ist auch ein 1 zu 1 in der Regel. Aber dieses Feeling, was man hat bei Commander, diese unterschiedlichen Aspekte und Ideen von den Leuten zu sehen. Ich bin auch in der Regel, ich freue mich auch über ein Loss, sage ich jetzt mal, wenn ich verloren habe, wenn mein Deck Spaß gemacht hat, die Leute Spaß gemacht und ich halt ein paar Karten gesehen habe, die ich sonst nicht kenne. Also dieses Grundprinzip von Magic ist ja Happy Gathering, dass man eben zusammenkommt und so dieses, so sein, sich selber mit den Karten ausdrückt. Das ist ja so das Urerlebnis und das kommt bei solchen Budget-Decks oder bei so spaßigen Decks halt umso mehr raus.
Das ist übrigens auch was, was ich so, weil wir sind jetzt, ich glaube, wir kommen jetzt auch gut zum Ende von der ganzen Sache. So mein abschließender Tipp für euch, gerade wenn ihr neu seid, ist, spielt einfach sehr viel, weil ihr spart euch echt Geld, wenn ihr Erfahrung in Magic sammelt, weil ihr dann Fallenkarten erkennt und weil ihr auch wisst, wann ist eine Karte mir ein 10er wert, zu Recht oder 15 oder 20 und wann ist die vielleicht einfach nur so ein 1:30 Uhr nachts Hirngespinst vielleicht und am nächsten Morgen hätte ich sie schon nicht mehr bestellt, weil ich dann weiß, okay, bringt die mir jetzt wirklich was? Eigentlich nicht. Ja, spielt viel, denn das schont auf Dauer euren Geldbeutel. Dann kann man immer noch sagen, ich baue mir jetzt irgendeine total wirre Strategie zusammen mit den seltensten Karten der Welt. Wenn man das möchte, cool. Aber dann kennt man die seltensten Karten der Welt halt zumindest vom Hörensagen mal, weil man kann dahin nicht kommen, wenn man weder das eigene erste Deck richtig kennt, noch irgendwie so ein, sage ich mal, so ein Grundstock an guten Karten. Das heißt, für mich ist immer so ein bisschen die Budget-Lektion auch gewesen. Das ist für mich einfacher, je besser und je länger ich in Commander mitgemischt habe.
Und für mich ist es einfach, wenn ihr mal eine Deckliste aufbaut, also Goldfischen wurde schon erwähnt, ein bisschen selbst zu testen, aber ihr müsst nicht zu sehr Abstriche machen. Also wichtig wäre halt einfach das Kartenpool-Wissen zu erweitern. Und das kann man eben bei uns sehr gut machen mit Spiel oder Exil oder nach Tipps fragen. Aber man muss wirklich ein bisschen darauf aufpassen, nicht zu sehr sich eine Karte zu sehen und eine Karte, die zu ähnlich ist und dann zu sagen, okay, dann nehme ich halt einfach die Karte, die ähnlich ist und auf einmal funktioniert sie nicht so, wie man möchte. Also natürlich, Diabolic Tutor ist so ein kleiner Sonderfall, aber historisch gesehen sind 4-Mana-Tutoren zu schwach. Einfach weil es immer zu spät kommt, gefühlt, was man damit machen möchte. Und ich glaube, wenn man wirklich aufs Geld schauen möchte, dann sind Mittlerweile Precons sind schon sehr gut dafür. Also ja. es sind halt auch gute Anschaffungen häufig für Karten, die man weiterverwenden kann. Wenn sie, und das ist also ein großes Wenn, ich tue ja sehr oft Decks bewerten nach, wie gut sind die Karten eigentlich, die man danach weiterverwenden möchte, weil ein großer Vorteil, den eben Precons haben mittlerweile, weswegen ich gar nicht mehr so sehr in der Budget-Szene bin, ist, man spart sich diese blöden Lieferkosten.
Ja, es kann ein Ding sein, darf man nicht vergessen.
Ja. Ich finde auch die Reprints mittlerweile immer heftiger anzuschauen, weil gerade at Murders at Carl of Mano, wo ich die Precon-Decklisten durchgegangen bin, dachte ich mir, okay, da sind ursprünglich Karten drin, die insgesamt 100 Euro kosten, jetzt sind sie natürlich durch den Druck jetzt dann wesentlich günstiger geworden, aber man macht echt nicht mehr, also ich wüsste nicht, was man falsch machen könnte, einen Precon zu nehmen. Gut, aus einem Cycle gibt es vielleicht schwächere, aber es hat man auch, oder hat auch Magic öffentlich gemacht, Gavin Vihey, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ist ein gutes Beispiel, der ist in seinem Podcast immer diese Precons durchgegangen und wie die entstehen. Und die werden auch echt wochenlang selber getestet, jetzt vielleicht nicht mehr so, weil sie schon drin sind, aber die werden gegeneinander getestet, die werden ausprobiert, die Karten werden angeschaut. Also da läuft schon in der Regel alles glatt.
Ja. Und
ich glaube, Gavin Verhey. Genau.
Danke, ja.
Ja. Good Morning Magic. Eigentlich auch ganz lustig, mal ab und zu mal anzuschauen. Aber ja. Aber es geht ja auch darum, man möchte sich auch selbst das Deck zusammenbauen. Wir haben letzte Woche eine Folge gehabt, die eben darum geht, was ist, wenn man sich selbst das zusammenbauen möchte. Ich finde es aber trotzdem mittlerweile ganz gut, den Leuten zu empfehlen, kauft euch mal ein, zwei Decks, einfach als Grundstock. Also, damit ihr damit ihr Zucker und Mehl im Haus habt.
Absolut. Da müsst ihr euch auch nicht ärgern, dass ihr irgendwelche Removal-Staples nicht habt, denn die sind da mittlerweile fast alle drin. Das heißt, da kann man einfach fröhlich hin und her tauschen.
Ja. Und am besten sind sie natürlich auch in Cortex-Sleeve drin. Oder Katana-Sleeves. Zum Ende der Folge nochmal ein Shoutout an unsere Sponsoren. Die Katana-Aktion läuft ja bald an. Wenn ihr euch die Ultimate Katana-Bundle holen wollt, dann kann ich euch unterstützen, weil es sieht geil aus. Ich bin am Überlegen, mir das tatsächlich selbst zu holen. Aber bis dahin. Nochmal großen Dank, dass du da warst.
Ja.
Ja, ich hab zu danken. Cool. Das hat mega viel Spaß gemacht und war auch ein passendes Thema. Ja.
Aber bevor wir jetzt dich entlassen und dann nochmal reden, müssen wir doch die Leute noch mit was anderem entlassen, was wir immer machen. Die Karte gespannt. Der Woche.
Das ist tatsächlich sehr cool. Ich dachte, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob du es noch erwähnst, weil ich habe die letzte Folge schon angehört und dann hat der eine gesagt, oh, jetzt bin ich ganz überrascht, das fällt mir gar nicht ein. Ich könnte euch natürlich 200 Karten der Woche vorstellen, aber ich habe mir eine Karte ausgesucht, die ich sehr einzigartig finde. Bin mal gespannt, ob ihr die Karte kennt, und zwar The Great Aurora. Ich habe die hier nur in Englisch da, aber ich habe Handy schon aufgeschlagen für die deutsche Übersetzung.
Jetzt, an dieser Stelle, hast du den Geist von Fritz gechannelt, aber sprich weiter.
Okay, alles klar. Also, die große Aurora, sehr teure Hexerei, aber mit einer der spaßigsten und auch der einzigartigen, dazu komme ich dann gleich noch. 6 beliebige. Und dann müsst ihr noch 3 Grün ausgeben, eine Hexerei. Und jeder Spieler mischt alle Karten aus seiner Hand und alle bleibenden Karten, die er besitzt, in seine Bibliothek und zieht dann entsprechend viele Karten. Jeder Spieler kann eine beliebige Anzahl Länderkarten aus seiner Hand ins Spiel bringen, schicke die große Aurora ins Exil. Und diese Karte funktioniert tatsächlich aus folgendem Grund. Wenn ihr in Grün seid und Tokens macht, diese Tokens zählen, die verschwinden dann zwar, aber die zählen für diesen Count. Und sagen wir mal, in der Regel mischt man schon um die 35 bis 40 Karten rein und die Gegner eigentlich eher weniger, also 15 bis 20. Ihr bringt als erstes die Länder ins Spiel und ihr könnt auch als erstes was machen. Das Einzige, was ich jetzt immer bei der Karte das Problem hatte, die Gegner hatten dann natürlich auch selber 5 Interaktionen wieder auf der Hand. Aber es ist der einzige Reset, den ich gefunden habe in Grün, abgesehen jetzt von Ugin, der eben Verzauberungen, Kreaturen, Artefakte, der alles treffen kann. Und die Karte macht es für mich sehr spannend. Und es passt perfekt in die Folge rein. Es ist eine Budget-Karte. Die könnt ihr so um die 50 Cent erwerben.
Ja, sie existiert. Es ist definitiv eine Karte, die existiert, die ich auch damals gezogen habe in Origins. Gott, hasse ich dieses Teil.
Genau, deswegen seid gefasst, könnt ihr nicht in jeder Gruppe auspacken. Bei mir ist es im Deck drin. Ja, muss man wollen, solche Karten zu spielen. Das sage ich jetzt hier noch am Ende, ja.
Ja, ich glaube, also ich versuche jetzt nicht, dass ich mich falsch erinnere. Ich glaube aber, Fritz ist die einzige Person, die jemals diese Karte gespielt hat, während ich anwesend war. Es wurde sehr viel gemischt, sehr viel ausgespielt. Ich bin kein Fan von diesen Effekten. Ich verstehe deinen Punkt. Ich würde sie nicht spielen, allein weil sie mir mana-technisch jetzt, also die kosten nur 50 Cent, aber mana-technisch ist sie mir einfach zu teuer. Und es nervt mich so viel rumzumischen. Deswegen habe ich gesagt, du hast den Geist von Fritz entfesselt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Deck das war. Irgendwo, da wurden auf jeden Fall auch absurd viel kam dabei raus. Das und Genesis Wave sind ja so, also Fritz Signature Cards. Zumindest immer für mich, wenn ich dran denken muss. Aber ja, das ist so eine Karte, die liest sich sehr cool. Ich glaube, ich würde sie einmal spielen. Und dann, wenn ich sie einmal gespielt hätte, wäre ich vollkommen zufrieden. Und es wären für mich keine verschwendeten 50 Cent. Es wären 50 Cent, die ich wie in so einem Kinofilm investiert hätte. Und dann ist das passiert. Ich habe mich gefreut. Und dann würde ich sagen, okay, jetzt packe ich dann, weiß ich nicht, was anderes rein.
Also du kriegst definitiv jedes Mal einen Kinofilm raus. Also für die 50 Cent werdet ihr jedes Mal ein sehr spannendes Game im Anschluss dann haben. Eins, zwei schauen ein bisschen frustriert, weil sie ja Board aufgebaut haben und dann nochmal irgendwas ausspielen müssen. Oder man hat das Problem, dass die Leute nicht gerne mischen. Aber ja, also tatsächlich, ich habe sie in dem Deck drin, weil es halt die einzige Möglichkeit ist, in Mono-Grün wirklich das komplette Board zu clearen. Ich gebe euch auch recht, es ist jetzt nicht die perfekte Lösung, weil jeder resettet sich halt halbwegs und danach bekommt ihr halt in der Regel auf den Sack, sage ich jetzt einfach mal. Aber es ist auf jeden Fall eine spaßige Karte.
Ich habe ein bisschen Spielerfahrung mit der Karte und das erste Mal, als ich sie resolven gesehen habe, ist Folgendes passiert. Gegner revealed die erste Karte. Es ist Purphoros. Das Spiel ist vorbei.
Ja, okay, aber das kann es auch wert sein. Ganz ehrlich, dann ist es halt so.
Find's. Wie meinst du mit revealen? Das habe ich jetzt nicht ganz, weil eigentlich revealst du ja keine Karten.
Ja,
Oder wie meinst du?
Na, The Great Aurora. Du tust die ganzen ja wieder ins Spielfeld, ne?
Du tust nur Länder ins Spielfeld bringen, ja. Und danach spielst du halt ganz normal weiter.
Genau. Aber das Erste, was er gemacht hat, war dann, okay, hat ein rotes Deck gespielt. Er hat einen Haufen Länder draußen gehabt. Er hat den Purphoros gespielt. Und in der gleichen Runde noch zwei, drei andere Kreaturen. Und wir waren dann so da gestanden. Okay, dein Reset war deutlich besser als das von jenen anderen. Ja, weil die richtige Runde darauf gegangen sind.
Das stimmt, ja. Ist ein bisschen tricky. Und man muss sagen, für die Leute, die irgendwie Infinite-Kombos spielen oder so im späteren Spielverlauf, wenn die halt eh wieder 40 Karten ziehen, ist die Wahrscheinlichkeit schon da, dass dann irgendjemand. Also man sollte sich vielleicht ein bisschen Mana noch offen halten oder nicht gar die krassesten Sachen im Anschluss spielen.
Naja, gut. Damit entlassen wir euch in den Abend, in die Nacht, in die Früh, in die Arbeit, in den Stripclub. So.
In spannende Commander-Matches vielleicht.
Oder so, im Stripclub. Ich zahle dir 20 Euro, wenn du Commander mit mir spielst.
Denkt an die Katana-Sleeves, egal wo ihr hingeht, auch beim Stripclub.
Seid sicher und damit, servus.
Macht's gut, ciao.
Macht's gut, ciao.
Ciao.